Seid gegrüßt, Freunde und Geschwister. Hier spricht Dr. Bob Thiel von der Continuum Church of God. Heute möchte ich über die biblischen und historischen Wahrheiten über Jesu Mutter Maria sprechen. Man hat die unterschiedlichsten Dinge über Maria gehört. Katholiken haben ihre Ansichten, Muslime ihre, Protestanten ihre.
Aber stimmen sie?
Sind sie korrekt? Jedenfalls wird Maria vor allem in den Evangelien erwähnt. Auch in der Apostelgeschichte findet sie Erwähnung. Manche gehen sogar über die Bibel hinaus und glauben, sie könne zur Errettung beitragen. Einige glauben, sie sei seit ihrem Tod unzählige Male als Marienerscheinung erschienen. Ich werde nun darauf eingehen, was die Bibel über Maria sagt. Außerdem werde ich auf die Geschichte der Mariologie und die verschiedenen Marienverehrungen eingehen. Schließlich werde ich einige Bedenken bezüglich der Marienerscheinungen und verschiedene biblische Prophezeiungen ansprechen, die in diesem Zusammenhang vielleicht noch nicht berücksichtigt wurden. Nun beginnen wir mit Maria aus dem Alten Testament. Ja, Maria wird tatsächlich im Alten Testament prophezeit. Im Buch Genesis, Kapitel 3. Wir beginnen mit Vers 14. Die Übersetzung stammt aus der New King James Version, aber ich werde gelegentlich auch andere Übersetzungen zitieren. In Genesis 3, Vers 14, lesen wir: Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihm die Ferse zertreten. Jesus war der Same, der der Schlange den Kopf zertrat. Und Maria war die Frau, von der Jesus schließlich geboren wurde. Nun gibt es eine weitere Prophezeiung. Sie findet sich im Buch Jesaja, Jesaja 7, ab Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Immanuel geben. Das war eine Prophezeiung über Jesus und Maria. Schauen wir uns nun das Buch Micha an. Maria sollte sich, so die Prophezeiung, in einer Stadt namens Bethlehem aufhalten. Das können wir in Micha 5, ab Vers 2, nachlesen. Aber du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden Judas, aus dir soll mir der Hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll, dessen Ursprung von Alters her, von Ewigkeit her ist. Vers 3. Darum wird er sie preisgeben bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Das ist eine Prophezeiung Marias. Dann wird der Rest seiner Brüder zu den Kindern Israels zurückkehren. Obwohl Maria prophezeit wurde, sehen wir keine verschiedenen Titel, die ihr von anderen zugeschrieben wurden und die tatsächlich prophezeit wurden. Es hat sich einiges verändert. Manche nennen Maria die Mutter Gottes. Sie behaupten, sie sei immerwährende Jungfräulichkeit gewesen und leibhaftig in den Himmel aufgenommen worden. Wir werden einige dieser Punkte besprechen. Doch zunächst wollen wir uns näher mit den biblischen Aussagen über Maria selbst befassen. Vieles von dem, was wir über Maria wissen, stammt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Wir beginnen mit Vers 26. Hier ist, was Lukas zu schreiben inspirierte. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Der Name der Jungfrau war Maria. Und als der Engel eintrat, sprach er zu ihr: Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Gesegnet bist du unter den Frauen. Vers 29. Als sie ihn sah, erschrak sie über seine Worte und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten hatte. Vers 30. Der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich doch keinen Mann kenne? Sie war also nicht sexuell involviert gewesen. Wie konnte das passieren? Vers 35. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden soll, Sohn Gottes genannt werden. Vers 36. Nun hat auch deine Verwandte Elisabeth in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Und dies ist der sechste Monat für sie, die man unfruchtbar nannte. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Er sagt also: Sieh mal, da ist eine Verwandte. Sie hätte gar nicht schwanger werden dürfen. Sie war zu alt dafür. Es ist einfach passiert. Gott hat das so gewollt. Gott kann alles. Vers 38. Da sprach Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel verließ sie. Dies war ein mutiger Akt des Glaubens von der Jungfrau Maria. In der damaligen jüdischen Gesellschaft war es absolut inakzeptabel, ein Kind unehelich zu bekommen. Scham und Spott wären wohl ein Leben lang anhaltend gewesen. Möglicherweise wurde sie noch über 30 Jahre nach Jesu Geburt verspottet, wie beispielsweise in Johannes 8,41 beschrieben. Maria wusste, dass dies ihr Schicksal sein könnte, und dennoch willigte sie ein. Die Lage war so ernst, dass ihr Verlobter Josef sie wahrscheinlich verstoßen hätte. Doch Gott griff ein und hielt ihn davon ab. Lesen wir also darüber. Schlagen wir das Matthäusevangelium, Kapitel 1, auf. Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Beginnen wir mit Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Nachdem seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, wurde sie, noch bevor sie zusammenkamen, schwanger vom Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechter Mann und wollte sie nicht öffentlich bloßstellen. Deshalb beschloss er, sich heimlich von ihr zu trennen. Er denkt: Sie ist schwanger. Nicht von mir. Ich kann sie nicht heiraten. Vers 20. Während er aber noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von ihren Sünden erlösen. Vers 22. Dies alles geschah, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, was übersetzt heißt: Gott mit uns. Und noch einmal, ich habe vorhin diese Prophezeiung aus Jesaja gelesen. Jesaja 7,14. Vers 24. Da erwachte Josef aus dem Schlaf. Es war also ein Traum. Jemand könnte sagen: Ich glaube nicht, dass Träume von Gott kommen. Gott benutzt keine Träume. Er würde nicht so mit mir sprechen. Aber er tat es nicht. Er tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm sie zu seiner Frau. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn gebar. Und er gab ihm den Namen Jesus. Übrigens stimmt selbst die Douay-Rheims-Übersetzung der Bibel, eine römisch-katholische Übersetzung, darin überein, dass er sie erst kannte, nachdem sie einen Sohn geboren hatte. Es wird nicht gesagt, dass er sie nie kannte. So heißt es in Vers 18, ehe sie zusammenkamen, wurde sie schwanger gefunden. Das stützt die Annahme, dass sie schließlich zusammenkamen. Auch Vers 25 spricht dafür. Wir finden also in der Schrift keinen Hinweis darauf, dass Maria Jungfrau blieb. Im Gegenteil, zweimal deuten Indizien auf das Gegenteil hin. Kehren wir nun zu Lukas zurück, beginnend mit Vers 39 des ersten Kapitels. In jenen Tagen machte sich Maria auf und eilte in das Bergland, in eine Stadt in Juda. Dort ging sie in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Das ist dieselbe Elisabeth, von der wir vorhin sprachen. Und als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Es handelte sich um Johannes den Täufer. Er war noch nicht geboren. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Doch wem verdanke ich es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist, die geglaubt hat, denn es wird sich erfüllen, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Nun Vers 46. Maria sprach, meine Seele preist den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich alle Geschlechter selig preisen.
Und so geschah es. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht für alle, die ihn fürchten. Er hat mit seinem Arm Macht bewiesen, er hat die Stolzen in den Gedanken ihrer Herzen zerstreut. Er hat die Mächtigen von ihren Thronen gestürzt und die Niedrigen erhöht. Vers 53. Er hat die Hungrigen mit Gutem gesättigt und die Reichen leer fortgeschickt. Er hat seinem Knecht Israel geholfen, eingedenk seiner Barmherzigkeit, wie er den Vätern, Abraham und seine Nachkommen, für immer verheißen hat. Vers 56. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr und kehrte dann nach Hause zurück. Maria glaubte also. Und jetzt denk mal darüber nach, sie galt wohl als völlig unbedeutend. Vermutlich war sie etwa 18, wenn man ihr Alter bedenkt. Und Gott erwählte sie. Auch du könntest eine junge Frau sein, und Gott könnte Großes mit dir vorhaben. Sie sagte, dass alle Generationen sie selig preisen würden. Und so ist es gekommen. Eine weitere Prophezeiung hat sich erfüllt. Sie hat es ausgesprochen, und es bewahrheitet sich bis heute in der Geschichte. Jedenfalls war Maria nicht nur bereit, sondern freute sich über die Gelegenheit, Gott auf diese Weise zu dienen. Hoffentlich freuen auch sie sich, Gott auf die Weise zu dienen, die er ihnen schenkt. Nun schlagen wir das 2. Kapitel des Lukas-Evangeliums auf und beginnen mit Vers 4. Josef ging auch von Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judä, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Wir erwähnten also die Prophezeiung Michas, er sollte sich bei Maria, seiner Verlobten, die schwanger war, eintragen lassen. Und es geschah, während sie dort waren, dass die Tage ihrer Geburt erfüllt wurden. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Erstgeborener deutet übrigens auf weitere Söhne hin. Und sie wickelten ihn in Windeln und legten ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Vers 8. In derselben Gegend hielten sich Hirten auf dem Feld auf und hüteten in der Nacht ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn stand vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie erschraken sehr. Da sprach der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies soll euch zum Zeichen sein, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge himmlischer Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Als die Engel von ihnen gen Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen und sehen, was da geschehen ist, was uns der Herr kundgetan hat. Und sie eilten hin. Sie waren voller Aufregung. Und sie fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegen. Als sie es gesehen hatten, verkündeten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten erzählt hatten. Vers 19. Maria aber bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria bemerkte also schon recht früh, dass Jesus etwas Besonderes war. Lukas führt Marias Stammbaum in Kapitel 3 auf. Schauen wir uns also Marias Stammbaum an. Hier ist Lukas 3,23. Man könnte nun einwenden, wenn man viel in der Bibel liest und das tun wir ja oft, dann ist das natürlich selbstverständlich. Aber einer der Gründe, warum ich die Bibelstellen über Maria lesen möchte, ist, dass sie wissen, was die Bibel wirklich über Maria sagt. Im Gegensatz zu dem, was verschiedene Leute behauptet haben. Denn wir werden das später noch genauer untersuchen. Und aufgrund verschiedener Entwicklungen in der römisch-katholischen Kirche werden einige dieser Aspekte Marias meiner Meinung nach mit der Zeit immer wichtiger für uns werden. Wir schlagen Lukas 3 auf, beginnend mit Vers 23. Jesus selbst begann seinen Dienst mit etwa 30 Jahren. Er war, wie man annahm, der Sohn Josefs. Er war der Sohn Heles, des Sohnes Mattats, des Sohnes Levis, des Sohnes Melches, und so weiter. Wir gelangen schließlich zu Noah, dem Sohn Lamechs, des Sohnes Methusalas, des Sohnes Henochs, des Sohnes Jareds, des Sohnes Mahalals, des Sohnes Kenans, des Sohnes Enoschs, des Sohnes Seths, des Sohnes Adams, des Sohnes Gottes. Wir haben hier also den Stammbaum. Nun fügt der Apostel Paulus im Galaterbrief, Kapitel 4, Abvers 4, etwas Interessantes hinzu. Als aber die Zeit erfüllt war. Dies ist also ein bestimmter Zeitpunkt. Wir glauben, dass dieser Zeitpunkt im Buch Daniel prophezeit wurde, und verschiedene Gelehrte stimmen uns darin zu. Wie wir in Galater Kapitel 4 lesen, war die Zeit gekommen, die Zeit war erfüllt. Da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Dies bezieht sich erneut auf Maria. Geboren unter dem Gesetz, um die freizukaufen, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir sehen also erneut, dass Jesus von Gott gesandt wurde, als die Zeit erfüllt war. Geboren von dieser Frau, die Maria war. Und beachten wir, die Erlösung kommt von Jesus, nicht von Maria. Das erste Wunder, von dem wir lesen, dass Jesus es vollbrachte, geht auf Drängen seiner Mutter Maria zurück. Wir lesen darüber im Johannesevangelium, Kapitel 2, Abvers 1. Am dritten Tag fand eine Hochzeit in Kana in Galiläa statt, und die Mutter Jesu war dort. Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, Frau, was geht mich das an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter aber sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Dort standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie es bei den Juden für die Reinigungsriten üblich war. Jeder Krug fasste etwa 75 bis 115 Liter. Jesus sagte zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Vers 8, und er sagte zu ihnen, schöpft nun etwas heraus und bringt es dem Speisemeister. Und sie nahmen es. Als der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, wusste er nicht, woher es kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Der Speisemeister rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder schenkt zuerst den guten Wein aus, und wenn die Gäste gut getrunken haben, dann den weniger guten. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Dies waren die ersten Zeichen, die Jesus in Kana in Galiläa tat und seine Herrlichkeit offenbarte, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er nach Kapernaum hinab, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben nicht lange dort. Wir sehen also, dass Maria und Jesus zu einer Hochzeit gingen. Maria setzte Jesus auf der Hochzeit, an der sie, seine Brüder und andere teilnahmen, unter Druck. Offensichtlich wusste sie, dass er dazu fähig war. Und anscheinend war sie sich ziemlich sicher, dass er es tun würde. Beachten Sie auch, dass hier erwähnt wird, dass Jesus Brüder hatte. Nun schlagen wir das Markus-Evangelium, Kapitel 6, Abvers 2 auf. Als der Sabbat gekommen war, begann er in der Synagoge zu lehren. Das war übrigens Jesu Gewohnheit. Er hielt nicht nur den Sabbat, sondern lehrte auch am Sabbat in der Synagoge. Viele, die ihn hörten, staunten und fragten, woher hat dieser Mann das alles? Jesus stammte offenbar nicht aus einer angesehenen, wohlhabenden Familie, die ihm eine reguläre Schulbildung ermöglicht hätte. Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass solche Wunder durch seine Hände geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Demnach hatte Jesus mindestens 4 Brüder und mindestens 2 Schwestern. Da wir die Namen der Schwestern nicht kennen, wissen wir es nicht. Vielleicht hatte er auch noch andere, nicht erwähnte oder unbekannte Brüder. Wir von der fortführenden Kirche Gottes lehnen die Vorstellung von Marias immerwährender Jungfräulichkeit jedenfalls ab. Katholiken behaupten gern, es handele sich dabei um Cousins und Cousinen Jesu und nicht um Geschwister. Oder falls es doch Geschwister waren, stammten sie von Josef aus dessen erster Ehe. Dafür gibt es jedoch keine biblische Grundlage. Auch im Neuen Testament findet sich kein Hinweis darauf, dass Maria Jungfrau blieb. Da Ehepaare Geschlechtsverkehr haben sollen, siehe 1. Korinther 7, ist es falsch, daraus zu schließen, Maria sei Jungfrau geblieben. Die Bibel berichtet auch nichts von einer entsprechenden Botschaft an Josef. Sie war Jungfrau bis zur Geburt Jesu. Danach jedoch nicht mehr. Ich habe diese Stellen im Matthäusevangelium bereits gelesen. Viele, die Maria übermäßig verehren, übersehen dabei, dass sie Jesu Beispiel in dieser Hinsicht nicht folgen. Zwar ehrte er seine Mutter und gehorchte seinen leiblichen Eltern, Lukas 2,51, doch stellte er mindestens zweimal klar, dass Maria nicht übermäßig verehrt werden sollte. Wir lesen nun Lukas 11,27. Ich lese diese Stelle aus dem Neuen Testament von Reims vor. Sie ist auch in der New King James Version zu finden. Wir lesen also aus dem Neuen Testament von Reims, einer römisch-katholischen Übersetzung des Neuen Testaments. Und es geschah, als Jesus dies redete, dass eine Frau aus der Menge ihre Stimme erhob und zu ihm sprach: Selig der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die dich gesaugt haben. Er aber sprach: Ja, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Jesus sagte also im Wesentlichen, dass es nicht so gesegnet sei, seine Mutter zu sein, wie jemand, der Gottes Wort hört und es befolgt. Das belegen sowohl römisch-katholische als auch protestantische Übersetzungen. In Lukas 11,28 heißt es beispielsweise: Selig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Als seine Familie ihn besuchte, machte er deutlich, dass es ihm wichtiger war, ihm nachzufolgen. Ich lese nun in Matthäus 12 aus dem Neuen Testament von Reims ab Vers 46 vor. Während er noch zu der Volksmenge redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Es handelte sich also um Brüder. Es waren keine entfernten Verwandten oder ähnliches. Vers 47. Und einer sagte zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er antwortete dem, der es ihm sagte: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus nach seinen Jüngern und sprach: Seht, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sehen hier also wieder einiges. Erstens, er hatte Brüder und Schwestern. Und seine Mutter, er behandelte sie nicht bevorzugt. Er sagte, es sei wichtiger, Gottes Willen zu tun, als seine Mutter zu sein. Doch die Leute tun so, als sei das Muttersein das Wichtigste gewesen. Wenn Jesus seine Mutter hätte erhöhen wollen, hätte er sicherlich etwas Besonderes hinzugefügt. Aber das tat er nicht. Und Christen sollten es ihm gleich tun. Sowohl die römisch-katholische als auch die protestantische Bibelübersetzung bestätigen dies. In Wahrheit sollte Maria nicht so verehrt werden, wie es heutzutage viele tun. Als Jesus im Sterben lag, sah Maria zu. Schlagen wir Johannes, Kapitel 19, auf. Jesus trug dem Apostel Johannes auf, sich um sie zu kümmern. Im Johannesevangelium, Kapitel 19, beginnt es mit Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz. Tatsächlich heißt es Stauros, was Pfahl bedeutet. Von Jesus, seiner Mutter und der Schwester seiner Mutter, Maria, der Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus nun seine Mutter und den Jünger, den er liebte, dabei stehen sah, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Und er sagte zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Dafür könnte es verschiedene Gründe geben. Einer davon ist, dass es für Mary sicherer gewesen wäre, wenn die Dinge diesen Verlauf genommen hätten. Nun gut, schlagen wir das erste Kapitel der Apostelgeschichte auf. Denn nachdem Jesus auferstanden war, erschien er und ging. Maria war mit einigen der ursprünglichen Apostel dort. Also Apostelgeschichte 1, ab Vers 12. Dann kehrten sie vom Ölberg, der nahe bei Jerusalem liegt, nach Jerusalem zurück, eine Strecke, die man einen Sabbatweg zurücklegt. Und als sie hineingegangen waren, begaben sie sich in den Obersaal, wo sie wohnten. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelo, und Judas, der Sohn des Jakobus. Alle diese verharrten einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wir wissen also, dass Johannes mit Maria zusammen ist. Und sie wird erneut als Maria, die Mutter Jesu, bezeichnet. Das ist ein Titel aus der Bibel, ein biblisch anerkannter Titel. Die Bibel verwendet keinen höheren Titel für Maria. Obwohl sie als selig bezeichnet wird, verwendet die Bibel den Begriff selig für verschiedene Personen und nicht nur für sie. Vor der Zerstörung Jerusalems verließ Johannes die Stadt und ging nach Ephesus. Manche glauben, er habe Maria mitgenommen. Andere sagen, sie sei zuvor in Jerusalem gestorben oder woanders hingegangen. Die griechisch-römischen Katholiken kennen verschiedene Überlieferungen über Marias letzten Lebensabschnitt. Eine basiert auf einem gefälschten Dokument mit falschem Titel, demzufolge sie in Jerusalem gestorben und begraben worden sei. Es ist möglich, dass sie tatsächlich in Jerusalem starb. Doch das Dokument, auf das sie sich beziehen, der sogenannte Transitus Mariae, ist apokryph.
Es ist gefälscht.
Es gibt ein Dokument aus dem 9. Jahrhundert, das belegt, dass Maria mit Johannes nach Ephesus ging. Dieses Dokument wurde jahrhundertelang ignoriert. Das änderte sich jedoch im 19. Jahrhundert, nachdem eine Nonne namens Anna Katharina Emmerich behauptete, eine Vision von Marias letztem Wohnhaus in Ephesus gehabt zu haben. Aufgrund dieser Vision reisten ein oder mehrere Priester nach Ephesus und fanden ein Haus, das dieser Beschreibung entsprach. Heute steht in Ephesus ein rekonstruiertes Gebäude, das als das Haus gilt, in dem Maria bis zu ihrem Tod lebte. Auch der Apostel Johannes soll dort gewohnt haben. Meine Frau Joyce und ich haben es besucht. Verschiedenen Überlieferungen zufolge war Maria bis zu ihrem Tod in Ephesus gläubig, viele Jahrzehnte nachdem ihr der Engel Gabriel erschienen war. Übrigens wird sie von den muslimischen Einwohnern der Gegend bis heute verehrt. Maria hat im Islam einen besonderen Platz. Heute akzeptieren die meisten Katholiken den Tod Marias. Uneinigkeit herrscht darüber, wo genau sie starb, ob in Ephesus oder in Judäa. Ich selbst war schon an beiden Orten. Doch die Tatsache ihres Todes steht außer Frage. Aber ich möchte etwas aus der Bibel über die Toten vorlesen. Schlagen wir Deuteronomium, Kapitel 18, auf. Ich lese dies aus der Douay-Rheims Bibel, einer römisch-katholischen Übersetzung.
Vers 10.
Es soll sich auch niemand unter euch finden, der Wahrsager befragt oder Träume und Vorzeichen deutet, noch irgendein Zauberer oder Beschwörer, noch jemand, der Pythonen befragt oder Wahrsager befragt oder die Wahrheit von den Toten sucht. Denn der Herr verabscheut all diese Dinge, und wegen dieser Gräuel wird er sie bei deiner Wiederkunft vernichten. Oder wie es in der neuen King James Übersetzung heißt, es soll niemand unter euch gefunden werden, der Zauberei treibt oder Beschwörungen ausspricht oder die Toten beschwört. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Du musst das jetzt nicht lesen, aber ich werde Prediger 9,5 vorlesen. In der alten King James Übersetzung heißt es, die Toten wissen nichts. Und in der neuen Jerusalemer Bibel, die Toten wissen überhaupt nichts. Dennoch behaupten viele, mit Maria zu sprechen oder sie zu konsultieren, was gegen die Heilige Schrift verstößt. Manche sagen, aber die Marienverehrung begann doch schon mit den Anfängen des Christentums. Das stimmt nicht. Dafür gibt es keinerlei Beweise, auch wenn Seiten wie Wikipedia das behaupten. Interessanterweise bezieht sich Wikipedia dabei auf ein bestimmtes Buch, und darüber werden wir gleich sprechen. Doch lassen Sie mich die anscheinend frühesten nachneutestamentlichen Schriften über Maria vorlesen. Sie stammen von Papias aus Hierapolis. Er behauptete, die Apostel gekannt zu haben. Und er schrieb, Maria, die Mutter des Herrn, Maria, die Frau des Kleophas oder Alpheus, die Mutter des Bischofs und Apostels Jakobus, von Simon und Thaddäus und eines gewissen Josef war. Maria Salome, die Frau des Zebedäus, Mutter des Evangelisten Johannes und des Jakobus, Maria Magdalena. Diese vier werden im Evangelium erwähnt. Papias schreibt also im Grunde, dass in der Bibel vier Marias erwähnt werden. Eine davon nennt er Maria, die Mutter des Herrn. Nun möchte ich etwas vorlesen, das in der katholischen Enzyklopädie steht: Maria, die Mutter aller Lebenden in der Gnadenordnung. Elisabeth war die Erste, die Maria mit ihrem ehrenvollsten Titel Mutter Gottes ansprach. Schon die frühen Kirchenväter zögerten nicht, diese Schlussfolgerung zu ziehen, wie aus den Schriften des heiligen Ignatius hervorgeht. Das stimmt aber nicht. Dennoch haben die meisten Menschen es einfach so hingenommen, ohne es genauer zu hinterfragen. Zunächst einmal nannte Elisabeth Maria nicht die Mutter Gottes. In Lukas 1,43 bezeichnete sie sie als die Mutter meines Herrn. Und obwohl Jesus nun Gott ist, entäußerte er sich seiner Göttlichkeit, um als Mensch geboren zu werden. Dies lässt sich anhand zweier römisch-katholischer Übersetzungen von Philipper 2,7 nachvollziehen. Die King James Bibel und die New King James Bibel geben es nicht ganz korrekt wieder. Die römisch-katholischen Übersetzungen hingegen schon. Philipper 2,7, Douay-Rheims, über Jesus. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich wurde und sich in seinem Gewand als Mensch erwies. Nun lese ich aus der Neuen Jerusalemer Bibel vor, ebenfalls eine römisch-katholische Übersetzung. Philipper 2,7. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich wurde und in allem den Menschen glich. Jesus wurde Mensch, wie wir Menschen sind. Er wurde erst mit seiner Auferstehung wieder vollständig Gott. Matthäus 28,18. Zweitens behaupten sie, Ignatius habe Maria als Mutter Gottes bezeichnet. Das stimmt nicht. Die meisten Menschen wissen nicht, was Ignatius geschrieben hat.
Ich werde es Ihnen aber vorlesen.
Es stammt aus seinem Brief an die Epheser, der wahrscheinlich um 110 NCHR verfasst wurde. Also im frühen 2. Jahrhundert, nicht lange nach der Fertigstellung des Neuen Testaments. Es gibt einen Arzt, der sowohl Fleisch als auch Geist besitzt, sowohl geschaffen als auch unschaffen, Gott, der im Fleisch existiert, wahres Leben im Tod, sowohl von Maria als auch von Gott, zuerst vergänglich und dann unvergänglich, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Und dann schrieb er auch in demselben Brief: Denn unser Gott Jesus Christus wurde, nach Gottes Anordnung, im Mutterleib von Maria, aus dem Geschlecht Davids, aber durch den Heiligen Geist empfangen. Ignatius nannte Maria dort nicht die Mutter Gottes. Betrachten wir einen anderen Vers in diesem Brief: Die Jungfräulichkeit Marias aber war dem Fürsten dieser Welt verborgen, ebenso wie ihre Nachkommenschaft und der Tod des Herrn, drei Geheimnisse von großem Ruhm, die Gott im Stillen vollbrachte. Nun gibt es noch eine weitere Stelle von Ignatius. Ich wollte alle Stellen finden, die Ignatius über Maria geschrieben hat, um zu sehen, ob sie das aussagen, was die katholische Enzyklopädie behauptet. Hier ist die letzte, aus dem Brief an die Traianer, Kapitel 9. Verschließt euch daher die Ohren, wenn jemand etwas anderes zu euch sagt als Jesus Christus, der vom Geschlecht Davids und von Maria geboren wurde, der wahrhaftig geboren wurde und aß und trank. Das war alles. Er hat nicht gesagt, dass sie die Mutter Gottes sei. In diesen Aussagen findet sich keinerlei Hinweis darauf. Was den Begriff Mutter betrifft, Polycarp von Smyrna wurde von den Aposteln geweiht. Das erkennen sowohl die römisch-katholische als auch die griechisch-orthodoxe Kirche an. Er verwendete den Ausdruck, der Glaube ist die Mutter von uns allen. Doch er erwähnte Maria nicht. Das war eine Anspielung auf Galater 4,26. Ich werde die Stelle anhand von drei Übersetzungen vorlesen. Galater 4,26, orthodoxe Bibel, aber das himmlische Jerusalem ist frei und die Mutter von uns allen. Neue King James Übersetzung, aber das himmlische Jerusalem ist frei, das ist die Mutter von uns allen. Neue Jerusalemer Bibel, aber das himmlische Jerusalem ist frei, das ist es, das unsere Mutter ist.
Weder die Bibel noch die frühen christlichen Führer betrachteten Maria als unsere Mutter oder Gnadenmutter. Sie nannten sie auch nicht die Mutter Gottes. Natürlich war sie die Mutter Jesu, und er wurde als Mensch geboren. Etwas später, gegen Ende des 2. Jahrhunderts, schrieb Melito von Sardes, der in unserer Thronfolgeliste steht. Als dieser vom Himmel auf die Erde kam, um eines Leidenden zu helfen, und sich durch den Leib einer Jungfrau mit eben diesem verkleidete und als Mensch hervorkam. So wurde er als Mensch geboren. Er nahm das Leiden der Leidenden mit seinem Leib auf sich, der selbst leiden konnte. Er ist es, der durch eine Jungfrau Mensch wurde, der an ein Kreuz gehängt, in der Erde begraben und von den Toten auferweckt wurde und die Menschheit aus dem Grab bis in die himmlischen Höhen erhoben hat. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Er ist das Lamm, das schwieg. Er ist es, das von Maria, dem schönen Mutterschaf, geboren wurde. Er ist es, der Himmel und Erde schuf, der im Anfang den Menschen erschuf, der durch das Gesetz und die Propheten verkündet wird, der durch die Jungfrau Mensch wurde, der an ein Kreuz gehängt und in der Erde begraben wurde, der von den Toten auferweckt und in die himmlischen Höhen aufgefahren ist und der zur Rechten des Vaters sitzt, der die Macht hat, alles zu richten und zu retten. Durch den der Vater alles vom Anfang der Welt bis zum Ende der Zeiten erschaffen hat. Es gibt in den christlichen Schriften des 2. Jahrhunderts schlichtweg nichts, was auf Marienverehrung hindeutet. Mir ist bekannt, dass ein gewisser Irenäus einige Schriften verfasste. Ich glaube aber nicht, dass er ein überzeugter Christ war. Und er begann erst etwa 150 Jahre nach Jesu Auferstehung zu schreiben. Die frühen Schriften der sogenannten Kirchenväter besagen lediglich, dass Jesus von Maria, von einer Jungfrau, geboren wurde und Mensch wurde. Er war ein Mensch. Nach Melitos Schriften gab es zwar Veränderungen, diese gingen aber nicht auf echte Christen zurück. Es gibt ein Fresko aus dem 3. Jahrhundert. Die katholische Enzyklopädie hielt es ursprünglich für aus dem 2. Jahrhundert, doch die BBC bestätigt die Herkunft aus dem 3. Jahrhundert. Es befindet sich in den Katakomben und zeigt ein Bild, das manche für Maria halten. Ob es tatsächlich Maria ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Es zeigt eine Frau mit einem Kind. Man war sich jedoch einig, dass Maria damals weder verehrt noch angebetet wurde. Dass Maria nicht von Anfang an verehrt wurde, auch wenn Wikipedia das falsch darstellt, wird von der katholischen Enzyklopädie bestätigt. Übrigens habe ich die Quellenangaben in Wikipedia überprüft. Eine davon war ein Buch über Mariologie, das ich schon einmal gelesen hatte. Ich habe es erneut durchgelesen, um frühe Erwähnungen zu finden. Sie sind nicht vorhanden. Und ich habe Ihnen die frühesten Erwähnungen aus diesen Quellen vorgelesen. Folgendes bestätigt die katholische Enzyklopädie. Die Verehrung der Gottesmutter muss letztlich als praktische Anwendung der Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen verstanden werden. Die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen war übrigens kein ursprünglicher Glaubensinhalt der katholischen Kirche, sondern wurde später hinzugefügt. Da diese Lehre in den früheren Fassungen des apostolischen Glaubensbekenntnisses nicht, zumindest nicht explizit, enthalten ist, ist es wohl kaum verwunderlich, dass wir in den ersten christlichen Jahrhunderten keine deutlichen Spuren der Marienverehrung finden. Mit anderen Worten, es findet sich nicht im ältesten Glaubensbekenntnis. Es findet sich eigentlich nirgendwo. Daher sollte es nicht überraschen, dass wir es in den ersten Jahrhunderten des Christentums, zumindest in den ersten anderthalb Jahrhunderten, nicht finden. Die frühesten unmissverständlichen Beispiele der Verehrung. Dieser Begriff wird hier relativ verwendet. Der Heiligen sind mit der Verehrung der Märtyrer verbunden, die ihr Leben im Glauben gaben. Weiterhin ist es sehr wahrscheinlich, dass die Erwähnung der Jungfrau Maria in den Fürbitten der Diptychen der Liturgie bis in die Zeit vor dem Konzil von Nikäa zurückreicht. Das Konzil von Nikäa fand 325 NCHR statt. Doch wir haben keine eindeutigen Beweise dafür, und dasselbe gilt für jede Form der direkten Anrufung, selbst für Zwecke der privaten Andacht. Mit anderen Worten, im Klartext bedeutet das, dass erst ab der Zeit des Konzils von Nikäa vermehrt Hinweise auf Maria zu finden sind. Zwar tauchen im 3. Jahrhundert einige wenige Belege auf, diese stammen jedoch nicht von überzeugten Christen. Daher räumen römisch-katholische Gelehrte ein, dass es keine eindeutigen Beweise für eine frühe Marienverehrung gibt. Im Judasbrief, Vers 3, heißt es, wir sollen ernsthaft für den Glauben kämpfen, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Der Marianismus gehörte nicht dazu. Wie kam es nun zu dieser extremen Marienverehrung? Nun, es spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Einer von ihnen war Simon Magus. Er wird vom Apostel Petrus in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, angeprangert. Er förderte die Anbetung und Verehrung einer Frau. Und im zweiten Jahrhundert folgten ihm weitere abtrünnige Führer, die dasselbe taten. Manche behaupten nun, es habe bereits in der Frühzeit Marienerscheinungen gegeben. Ich möchte jedoch ein Zitat der Marian Library des International Marian Research Institute aus Dayton, Ohio, vorlesen. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen über Erscheinungen aus den ersten Jahrhunderten der Kirche. Die ersten Belege für Marienerscheinungen stammen aus dem 4. Jahrhundert. So berichtete beispielsweise Gregor von Nyssa, der im 4. Jahrhundert lebte, dass Gregor der Wundertäter Mitte des 3. Jahrhunderts der Erste war, dem eine Marienerscheinung widerfuhr. Der erste Mensch, der angeblich eine Marienerscheinung hatte, war ein Mann namens Gregor der Wundertäter, um 250 NCHR. Ich möchte in der Antinicene Christian Librari Folgendes über ihn lesen. Gregor soll die Gabe der Wundertaten besessen haben, die er ständig einsetzte. Die Dämonen waren ihm untertan. Er konnte seinen Mantel über einen Mann werfen und dessen Tod herbeiführen. Er konnte die herrschenden Dämonen zu ihrem Schrein zurückbringen. Es ist also interessant. Im 3. Jahrhundert wurde es schwieriger, die treuen Christen aufzuspüren. Die griechisch-römische Konföderation entstand, teilweise basierend auf einem Mystiker, der glaubte, eine Frau gesehen zu haben. Wir werden später noch über Jesaja 47 sprechen. Dies zeigt aber auch, dass Marienerscheinungen nicht zum ursprünglichen apostolischen Glauben gehörten. Die ersten Erscheinungen wurden von jemandem verübt, der mörderisch wirkte. Er warf seinen Mantel auf jemanden, um dessen Tod herbeizuführen. Gregor der Wundertäter führte allerlei falsche Lehren ein und war offenbar der Erste, der behauptete, eine Marienerscheinung gehabt zu haben. Hier ist etwas, das Gregory über Mary geschrieben hat. O heilige Jungfrau! Sie ist das immerblühende Paradies der Unvergänglichkeit. Dies leitet zur Lehre von der unbefleckten Empfängnis über, die die Bibel nicht lehrt. In ihr ist der Baum gepflanzt, der Leben gibt und allen die Früchte der Unsterblichkeit schenkt. So bewahrte die heilige Jungfrau, noch im Fleische, das unvergängliche Leben. Die heilige Jungfrau hat sogar die Vollkommenheit der Patriarchen übertroffen. Nun, die Bibel behauptet nicht, dass Maria ein untadeliges Leben geführt hat. Tatsächlich sagt die Bibel, dass alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Das schließt auch Maria ein. Gregor schrieb auch, alle, die das Fest der Verkündigung der Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, würdig begehen, erlangen als ihren Lohn die tiefere Bedeutung der Botschaft. Sei gegrüßt, du Begnadete. Es ist daher unsere Pflicht, dieses Fest zu feiern. Im Übrigen ist dieses Fest kein biblisches Fest. Da es die ganze Welt mit Freude und Jubel erfüllt hat, lasst uns es mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern feiern. Auch Israel feierte einst sein Fest, damals jedoch mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern, von denen der Prophet sagt, ich will ihre Feste in Bedrängnis und Klage und ihre Freude in Schande verwandeln. Aber unsere Bedrängnisse, so hat uns unser Herr versichert, wird er durch die Früchte der Busse in Freude verwandeln. Beachten Sie, dass Gregor die Marienverehrung fördern wollte, indem er die Menschen dazu brachte, das Fest der Verkündigung der Jungfrau Maria zu feiern. Im Artikel der katholischen Enzyklopädie wurden auch Stimmen erwähnt, die sich dieser Lehre widersetzten. Sie wurden als Antidikomarianer bezeichnet, eine östliche Sekte, die als Gegner Mariens galt. Diese Lehre besagte, dass Jesus zwar durch den Heiligen Geist von Maria geboren wurde, Josef und Maria aber anschließend in Ehe lebten und weitere Kinder hatten. Ja, das scheint die Bibel zu bestätigen. Die Sekte lehnte die Formel immerwährende Jungfrau Maria ab. Die früheste Erwähnung der Sekte findet sich bei Tertullian. Im Grunde räumen römisch-katholische Gelehrte ein, dass es vor dem 4. Jahrhundert, der Zeit des Konzils von Nikäa, kaum Marienverehrung gab. Sie vermuten jedoch, dass diese existiert haben könnte. Es handelt sich um eine bedeutende Veränderung. Und sie ist ein wichtiger Bestandteil des Glaubens, der sich heute katholisch nennt. Im 4. Jahrhundert warnte der griechisch-römisch-katholische Bischof Epiphanius vor einigen Marienverehrern, die übermäßige Ehrfurcht vor der Heiligen schürten. Er verurteilte damit das, was römische Katholiken heute als Marienverehrung bezeichnen. Und im 5. Jahrhundert beklagte ein anderer Bischof, wenn Maria als Mutter Gottes bezeichnet wird, wird sie zur Göttin erhoben. Der Begriff Mutter Gottes tauchte jedoch bereits im frühen 3. Jahrhundert auf, und zwar von einem alexandrinischen Bischof namens Alexander, der für die Kirche in Ägypten zuständig war. Übrigens, der Begriff Theotokos, was Gottesgebärerin bedeutet und von den Orthodoxen gern verwendet wird, ist viel älter als das Christentum und hat heidnische Wurzeln. Das stammt aus einem Buch über Mariologie eines römisch-katholischen Autors. Wir in der fortführenden Kirche Gottes lehren, dass Maria die Mutter Jesu war und dass Jesus nun Gott ist. Da Maria jedoch keine Göttlichkeit verleihen kann und Jesus sich seiner Göttlichkeit entäußerte, als er in menschlicher Gestalt kam, Philipper 2,7, und sie erst mit seiner Auferstehung wiedererlangte, verwenden wir nicht die Bezeichnungen Gottesgebärerin oder Mutter Gottes für Maria. Auch das Buch über Mariologie stellt fest, die Heilige Schrift enthält nicht den ausdrücklichen Titel Mutter Gottes. Der protestantische Gelehrte Jesse Holbart bemerkte dazu, um 405 NCHR tauchten in den Kirchen Bilder von Heiligen und Märtyrern auf, die verehrt wurden. Die Verehrung der Jungfrau Maria ersetzte die Verehrung von Venus und Diana. Nun, wir sehen ja, dass es offensichtlich nicht Teil des ursprünglichen Glaubens war. Wir sehen auch, dass Gregor der Wundertäter eine gewisse Rolle spielte. Er wollte, dass die Verkündigung an Maria bewahrt wird. Das ist die Behauptung, dass Maria in den Himmel aufgefahren ist, dass sie lebt, quasi zur Rechten Jesu. Und man kann zu ihr beten und mit ihr sprechen und all das. Aber wir sehen hier auch eine Verbindung zu Diana. Es stellte sich heraus, dass es ein Fest für Diana gab, das an denselben Tagen stattfand, an denen wir heute das Fest der Verkündigung an Maria feiern. Was die Verbindungen zwischen Diana und Maria angeht, habe ich ein Buch mit dem Titel Fatima-Schock geschrieben. Auf der Rückseite ist die Erscheinung abgebildet, die angeblich in Fatima, Portugal, stattgefunden haben soll. Meine Frau und ich waren selbst in Fatima. Tatsächlich hat meine Frau dort ein Foto von einer Statue gemacht, die angeblich die Erscheinung von Fatima sein soll. Doch die Erscheinung in Fatima ähnelt, den uns vorliegenden Beschreibungen der drei Kinder zufolge, der Göttin Diana. Und Gregor der Wundertäter riet den Menschen, das Fest der Verkündigung am selben Tag zu feiern, an dem die Heiden es zu Ehren der Göttin Diana begingen. Die Marienverehrung war kein Bestandteil der ursprünglichen katholischen Kirche. Auch die Paulikianer lehnten den Titel Mutter Gottes ab. Diese Mitglieder der Kirche Gottes bezeichneten sich selbst als katholisch und nannten die römisch-katholischen Christen Römer. Sie betrachteten sie nicht als Christen. Sie lehnten sowohl den Titel Mutter Gottes als auch die Lehre von der immerwährenden Jungfräulichkeit ab. Es gab in den frühen Jahrhunderten keine Kirche, die dem heutigen Protestantismus ähnelte. Denn weder der moderne griechisch-römische Katholizismus noch der moderne Protestantismus gleichen der ursprünglichen christlichen Kirche. Keine dieser Gruppen und auch keine ihrer Mitglieder verteidigt wahrhaftig den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert wurde. Glauben Sie mir nicht einfach so. Die Bibel sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Da die erste Auferstehung noch nicht stattgefunden hat, glauben wir nicht, dass Maria oder irgendjemand außer Jesus und Gott dem Vater eure Gebete erhören kann. Die Bibel lehrt, dass außer Jesus alle gesündigt haben. Daher glauben wir nicht, dass Maria ohne Sünde ist. Die Bibel sagt, dass Eva die Mutter aller Menschen ist. Wir akzeptieren nicht, dass Maria den Titel Mutter aller Christen oder Mutter der Gnade oder Ähnliches tragen könnte. Es stimmt, dass die Bibel Maria als selig bezeichnet. Man kann diesen Ausdruck verwenden. Aber das gilt auch für andere Personen in der Bibel. Heute behaupten römische Katholiken oft, sie würden nur Maria verehren und sie nicht wie Gott anbeten. Doch in Wirklichkeit beten sie sie genauso an wie Gott. Hier ein Zitat von einer ihrer ehrwürdigen Schriftstellerinnen, Maria de Agreda. Sowohl die Engelswesen als auch die seligen Seelen erwiesen dem Herrn mit Furcht und ehrfürchtiger Anbetung ihre Ehrerbietung und ebenso seiner allerseligsten Mutter. Die anwesenden Heiligen warfen sich nieder und zeigten durch ihre Körper Zeichen ihrer Verehrung. Und all diese Darbietungen bei der Krönung der Kaiserin des Himmels kamen ihr auf wunderbare Weise zur Ehre, den Heiligen zu neuer Freude und neuem Jubel und der allerseligsten Dreifaltigkeit zum Wohlgefallen. Diese ehrwürdige Person sagt also, dass die römischen Katholiken glauben, dass sich alle Heiligen vor Maria verneigten und sie anbeteten. Sie schrieb außerdem, der Übergang unserer Königin fand am 13. August statt, während ihre Auferstehung, Himmelfahrt und Krönung am Sonntag, dem 15., stattfanden, dem Tag, an dem dies in der Kirche gefeiert wird. Ich hatte es zwar schon erwähnt, aber ich wiederhole es noch einmal ganz deutlich. Die alten Römer feierten ein dreitägiges Fest zu Ehren der Göttin Diana. Der erste Tag war der 13. August. Am dritten Tag, dem 15., wurde Dianas Himmelfahrt als Himmelskönigin gefeiert. Dieser Tag fällt mit dem katholischen Fest Mariä Himmelfahrt zusammen. Manche halten das nicht für einen Zufall. Und ich ganz sicher nicht. Dieses Dogma wurde jedoch 1950 für unfehlbar erklärt. Ein römisch-katholischer Autor schreibt dazu, am 1. November verkündete Papst Pius XII. Vor einer riesigen Menschenmenge auf dem Petersplatz endgültig die Himmelfahrt Mariens als Dogma. Diese Himmelfahrt hat keine biblische Grundlage. Und sie fällt auf denselben Tag wie die Himmelfahrt Mariens. Die unbefleckte Mutter Gottes, die immerwährende Jungfrau Maria, wurde nach Vollendung ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen. Das wurde also verkündet. Es stimmt nicht. Aber es stimmt, dass es verkündet wurde. Nun möchte ich etwas vorlesen, das eine dieser Erscheinungen, die behaupteten, Maria zu sein, gesagt hat. Ich bin die große Mittlerin der Gnade. Der Vater möchte, dass die Welt seine Magd erkennt. Mein Zeichen wird bald erscheinen. Wählt ein Zeichen, damit die Dreifaltigkeit von allen angebetet wird. Betet und opfert durch mich. Echte Christen würden nicht zu Maria beten und ihr Opfer darbringen. Die Bibel, und Sie müssen nicht unbedingt dort nachlesen, sagt in 1. Timotheus 2,5, dass es nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen gibt, den Menschen Jesus Christus. Das stammt ebenfalls aus dem Douay-Rheims Bibeltext. Und im selben Text, Römer 8,34, heißt es auch, dass Jesus für uns Fürsprache einlegt. Das ist kein Zeugnis von Maria. Wir finden das weder in Jesaja 53 noch in Hebräer 7. Wir erfahren erneut, dass Jesus derjenige ist, der für uns eintritt. Nirgends in der Bibel wird erwähnt oder angedeutet, dass Maria eine Fürsprecherin für uns ist. Doch eine der Marienerscheinungen behauptete, mein Sohn und ich haben nie gesündigt. Aber Römer 3,23 sagt, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Vers 24, denn sie werden ohne Verdienst aus Gnade gerechtfertigt. Nicht aus Marias Gnade. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus geschieht. Das stammt übrigens aus dem Douay-Rheims Wörterbuch. Die Bibel warnt auch vor einer Jungfrau, die Zauberei anwendet. Schlagen wir Jesaja 47 auf. Ich lese aus der Douay-Rheims Übersetzung, beginnend mit Vers 1. Steig herab, setz dich in den Staub, du Jungfrau, Tochter Babylons. So wird also jemand als Jungfrau bezeichnet. Setz dich auf den Boden, es gibt keinen Thron, du Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr zart und fein genannt werden. Vers 4. Unser Erlöser, der Herr der Heerscharen, ist sein Name, der Heilige Israels. Vers 5. Setz dich schweigend hin und geh in die Finsternis, du Tochter der Chaldäer, denn du sollst nicht mehr Herrin der Königreiche genannt werden. Was übrigens einer der Begriffe ist, die sie für Maria verwenden. Und du hast gesagt, ich werde für immer eine Dame sein. Nun höre dies, du Zartbeseitete, die du selbstsicher wohnst und in deinem Herzen sprichst. Ich bin es, und es gibt keine andere neben mir. Ich werde nicht als Witwe da sitzen und ich werde keine Unfruchtbarkeit erfahren.
Diese beiden Dinge werden über dich kommen. Wegen der Menge deiner Zaubereien und der Härte deiner Zauberer.
Tatsächlich wurde eines der sieben Weltwunder der Antike Babylon die Große, die Herrin der Königreiche, der Ruhm der ganzen Erde genannt.
Das vierte Wunder war übrigens Diana von Ephesus. Die Bibel scheint die hochmütigen Äußerungen dieser Frau mit der Offenbarung des Johannes in Verbindung zu bringen.
Herbert Armstrong, der Leiter der Worldwide Church of God, kommentierte Jesaja 47. Er sagte, die jungfräuliche Tochter Babylons sei eine Prophezeiung für die ferne Zukunft, nicht für die Zeit seiner Predigt.
Und diese Prophezeiung erfüllt sich in Offenbarung 17 und 18. Es handelt sich um eine religiöse Organisation, die über die Nationen herrscht, und sie wird bestraft werden.
Dazu gibt es noch mehr Bibelstellen.
Du dachtest, du wärst für immer Königin? Nun, jetzt behaupten sie, Maria sei die Himmelskönigin und also weiter.
Nahum 3,5, Neue Jerusalemer Bibel siehe, ich bin gegen dich, spricht der Herr der Heerscharen.
Ich werde deine Röcke bis zu deinem Angesicht hochheben und deine Blöße den Völkern zeigen.
Dies erfüllt sich teilweise in Offenbarung 17. Dort heißt es, ich werde dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, und die sieben Hügel werden später in diesem Kapitel erwähnt.
Doch in Kapitel 18, Vers 7, heißt es, du hast dich selbst verherrlicht und in Üppigkeit gelebt, du sprachst in deinem Herzen, ich sitze als Königin da und bin keine Witwe, und Kummer werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Trauer und Hungersnot.
Das stammt aus dem Duai-Reims-Text, der wiederum prophezeit, dass diese Frau sagen wird, es gehe ihr gut.
Und dass sie vernichtet werden wird.
Jedenfalls bezeichnet die Bibel Maria nicht als Himmelskönigin.
Herbert Armstrong spricht in seiner Auslegung von Jesaja 47 von dieser Frau, die ihre Jungfrau verliert und zur Prostituierten wird.
Sie verliert alles.
Damit wird erneut die Verbindung zwischen dieser Jungfrau und der Zerstörung in Offenbarung 18 hergestellt.
Der verstorbene Evangelist Raymond McNair sprach ebenfalls über Fatima und behauptete, der Papst habe sie die Königin des Friedens genannt und ihr weitere Titel verliehen.
Das ist falsch.
Und tatsächlich glauben viele Menschen, dass wir in der Endzeit marianische Zeichen erleben werden.
Die Bibel warnt im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ab Vers 9.
Das Kommen des Gesetzlosen geschieht nach dem Wirken Satans mit aller Macht, Zeichen und trügerischen Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit unter denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden.
Darum wird Gott ihnen eine starke Verblendung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit sie verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Ungerechtigkeit Gefallen gefunden haben.
Wenn sie nicht der Kirche Gottes angehören, wurden sie höchstwahrscheinlich stark von griechisch-römischen Katholiken und oder Protestanten beeinflusst und glauben Dinge, die nicht wahr sind.
Jetzt ist es an der Zeit, die Wahrheit zu erkennen.
Studieren Sie.
Prüfen Sie, ob das, was wir sagen, stimmt. Denn die Zeit wird kommen.
Wir haben gerade gelesen, dass es Zeichen und wundersame Ereignisse geben wird.
Und ich vermute, dass mindestens eines davon eine Erscheinung sein wird, die sich als Maria zu erkennen gibt und öffentlich bekannt wird.
Die meisten dieser Erscheinungen, die bisher gesehen wurden, haben nur wenige Kinder oder vereinzelt Einzelpersonen erlebt.
Wenn dies öffentlich wird, werden die Menschen sagen, hey, das ist wahr.
Der Apostel Paulus sagte, wandelt im Glauben und nicht im Schauen.
Aber wenn die Menschen es sehen, werden sie es glauben.
Die Bibel warnt davor, Teil des endzeitlichen Babylon zu werden.
Der orthodoxe Autor Peter Jackson wies darauf hin, dass die Muttergöttin bereits in der Antike bekannt war.
Die Kogi-Indianer in Kolumbien verehrten die alte Mutter.
Im letzten Jahrhundert versuchten römisch-katholische Missionare, sie zu evangelisieren.
Sie wandten eine Strategie an, um Heiden in den Bann Roms zu ziehen.
Sie stellten Parallelen zwischen Jesus und ihrem trickreichen Gott her, der seinen Tod vortäuschte.
Zudem setzten sie ihre Göttin mit Maria in Verbindung. Dieses Vorgehen wiederholte sich im Laufe der Geschichte immer wieder. Und dann sind da noch die Muslime, die davon ebenfalls betroffen sein könnten. Manche Muslime glauben, dass die Erscheinung in Fatima Mohammeds Tochter Fatima war. Ich habe mich mit einem Muslim darüber gestritten. Einige Gelehrte sind fest davon überzeugt. Ich zeigte ihm ein Bild von dem, was die Kinder gesehen haben wollen, und fragte, das ist erschienen. Kann es wirklich sein, dass es Mohammeds Tochter war?
Nein.
Aber kann es wirklich sein, dass es Jesu Mutter Maria war?
Nein.
Es spielt also keine Rolle, wer was denkt. Fakt ist, dieses Bild ist das, was in Fatima erschien, laut den Aussagen derjenigen, die es gesehen haben. Aber die Leute werden es glauben. Der ganzen Welt wurde ein falsches Marienbild aufgezwungen. Um auf diesen orthodoxen Autor zurückzukommen, zu welcher Maria fühlen sich die Protestanten und andere hingezogen? Die Reformation verwarf die verzerrte Marienvorstellung, die sich im Westen seit dem Schisma entwickelt hatte und schließlich zur römisch-katholischen Verkündigung der unbefleckten Empfängnis führte. Doch der Protestantismus verwarf nicht nur die westliche Sichtweise, sondern Marien gänzlich. Als Rom sie zunehmend als Göttin, als vierte Hypostase der Dreifaltigkeit, betrachtete, begannen die Protestanten, diese Bedeutung herunterzuspielen. Doch mit der zunehmenden Ökumene und dem Streben nach einer Weltkirche suchen die Protestanten nun nach einer universaleren Maria, die nicht nur Christen, sondern auch Muslime anspricht. Das könnte natürlich mit dem Antichristen zusammenhängen.
Und das stimmt.
Nun möchte ich noch etwas zum Ave Maria ansprechen. Ich habe gelesen, dass manche Katholiken behaupten, es stamme direkt aus der Bibel.
Das stimmt nicht.
Ich werde nun aus einer römisch-katholischen Quelle vorlesen, von einem Priester namens Dufner. Das Ave Maria existierte nicht in der Form, wie wir es heute beten. Der Name Jesus wurde erst im 14. Jahrhundert hinzugefügt, und die zweite Hälfte des Gebets kam noch später hinzu. Obwohl römisch-katholische Gläubige oft glauben, der Ausdruck "Gegrüßet seist du, Maria", voll der Gnade stamme direkt aus der Bibel, ist das nicht ganz korrekt. Eine wörtlichere Übersetzung dieser Stelle lautet: Freut euch, ihr Begnadeten. Auch die Bibel selbst, einschließlich der Douay-Rheims-Bibel, der Neuen Jerusalemer Bibel, der New King James Bibel und anderer Übersetzungen, bezeichnet Maria nie als heilig, wie es im "Gegrüßet seist du, Maria" der Fall ist. Manche behaupten, die Frau in Offenbarung 12 sei Maria. Diese Ansicht gewinnt zunehmend an Popularität. Viele frühe römisch-katholische Christen und ihre Gelehrten verneinten dies jedoch. Es handele sich nicht um eine Anspielung auf Jesu Mutter Maria, sondern um eine Anspielung auf die Kirche. Und genau diese Position vertreten auch wir in der fortdauernden Kirche Gottes. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen, in dem stand, dass frühe römisch-katholische Autoren tatsächlich nicht glaubten, dass es sich um Maria handelte, und dachten, dass Offenbarung 12 von der Kirche sprach. Aber jetzt glauben sie, dass es mit Maria zu tun hat. Das ist also eine weitere Veränderung. Es war nicht Teil des ursprünglichen Glaubens. Angenommen, Marienerscheinungen werden öffentlich, dann wird das ein großes Thema werden. Aber selbst wenn nicht, gibt es die beliebte protestantische Fernsehserie Die Auserwählten, die einige interessante Aspekte enthält. Allerdings werden die späteren Versionen zunehmend vom Marianismus beeinflusst. Der Marianismus wird von verschiedenen ökumenischen Gruppen genutzt und ist ein beabsichtigtes ökumenisches Instrument der römisch-katholischen Kirche. Sollte also eine Marienerscheinung auftreten, die behauptet, Maria zu sein, und diese öffentlich ist, wird das viele Menschen betreffen. Aber denk daran, als Christen sollen wir im Glauben wandeln, nicht im Sehen. Und denk daran, Zeichen und trügerische Wunder werden über die Welt kommen für diejenigen, die die Wahrheit nicht ausreichend lieben.
Nun zu Maria.
Maria war eine gläubige jüdische Frau. Gott gebrauchte sie, um Jesus zu gebären und ihn mit aufzuziehen. Es war eine große Ehre, damit gesegnet zu sein. Jesu Mutter Maria spielte eine wahrlich entscheidende Rolle in seinem Leben. Gott, der Vater, hätte Maria nicht auserwählt, Jesus zu empfangen, zu gebären und aufzuziehen, wenn er nicht von ihrer Eignung überzeugt gewesen wäre. Jesus behandelte Maria wie eine Mutter, aber nicht wie die Mutter des Himmels oder ähnliches. Soweit wir wissen, wurde auch sie eine gläubige Christin. Wie andere, die im Glauben starben, erwartet sie die Auferstehung der Toten. Sie lebt nicht mehr. Man kann nicht zu ihr beten. Und wie ich bereits aus den frühesten christlichen Schriften zitiert habe, verehrten oder priesen die frühen christlichen Autoren nach dem Neuen Testament sie nicht. Sie sagten lediglich, dass Jesus von ihr geboren wurde. Es stimmt, dass frühe Abtrünnige wie Simon Magus eine Frau verehrten. Maria stand dabei jedoch nicht im Mittelpunkt. Maria ist nicht die Mittlerin zwischen Gott und den Menschen. Sie ist auch nicht unser Mittler. Das ist allein Jesus. Da Maria treu war, hätte sie sich niemals selbst als Mittlerin oder Mitterlöserin bezeichnet. Das sind gotteslästerliche Titel. Wie der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 10, 25 bis 26 hätte sie sich geweigert, dass sich Menschen vor ihr verbeugen, wie es eine dieser Marienerscheinungen behauptete. Sie selbst erscheint nicht in Erscheinungen. Da jedoch einige dämonische Mächte behaupten, sie zu sein, ist es nicht verwunderlich, dass in Zukunft Marienerscheinungen auftreten werden. Diese Marienerscheinungen könnten maßgeblich dazu beitragen, viele Menschen im säkularen Europa und anderswo zu einer stärkeren Hinwendung zum römisch-katholischen Glauben zu bewegen. Dies wird vermutlich auch dazu beitragen, die Macht des Tieres in Europa zu vereinen und die Muslime vorübergehend auf ihre Seite zu ziehen. Marienerscheinungen und die Hinwendung zu Maria sind in Wirklichkeit Teil von Satans Plan. Der Marianismus, die Ansicht, dass man zu Maria beten oder Statuen verehren sollte, die angeblich Maria darstellen, ist Götzendienst. Maria kann zwar wahrlich als selig bezeichnet werden, doch die Erscheinungen, die behaupteten oder andeuteten, sie zu sein, waren nicht Maria. Wahre Christen müssen der Bibel folgen, nicht Traditionen oder Zeichen und vermeintlichen Wundern. Römisch-katholische Schriften legen nahe, dass jemand, der behauptet, Maria zu sein und es wird nicht Maria sein, eine Rolle bei der Herbeiführung des Tieres spielen wird. Die treue Maria konnte sich in diesen Erscheinungen nicht zeigen. Die treue Maria konnte schlichtweg nicht viele der Dinge sagen, die verschiedene ihr zugeschriebene Erscheinungen behauptet haben. Wie sich herausstellte, hat der Vatikan im Mai dieses Jahres neue Richtlinien zur Beurteilung der Echtheit von Marienerscheinungen erlassen. Ich glaube, das ebnet den Weg dafür, dass die Menschen künftig mehr Marienerscheinungen akzeptieren werden. Die Bibel sagt voraus, dass die Menschen in einer Zeit durch Zeichen und trügerische Wunder getäuscht werden. Lasst euch nicht von diesen falschen Erscheinungen täuschen, selbst wenn ihr sie mit eigenen Augen seht oder ein oder mehrere Päpste es behaupten. Christen müssen im Glauben wandeln, nicht im Schauen. 2. Korinther 5,7. Wir müssen dem Wort Gottes mehr Glauben schenken als den Zeichen und trügerischen Wundern, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Ja, die Bibel spricht von Maria. Ja, sie scheint treu gewesen zu sein. Ja, sie hat Jesus großgezogen. Aber sie ist gestorben. Sie liegt im Grab. Sie wird erst nach Jesu Wiederkunft zurückkehren und wie die anderen treuen Christen auferstehen. Glaubt nicht den Zeichen und Geschichten über Maria, die dem widersprechen, was ich gesagt habe. Lasst euch nicht täuschen. Doch die Bibel warnt, dass die meisten getäuscht werden. Hier spricht Dr. Bob Thiel für die Continuum Church of God.